StudiDW. Das Magazin für Studium und Ausbildung in Deutschland.
Mit Sabine Damaschke. Willkommen.
Als ich noch Schüler war, wurden wir von der Kampagne Studieren Fernost nach Halle eingeladen. Uns wurde dort die Universität und die Stadt vorgestellt, die Problematiken aber nicht aufgezeigt. Wir sind dadurch ein bisschen blauäugig nach Ostdeutschland gekommen.
Henrik Hoffmann war begeistert von den guten Studienbedingungen an den ostdeutschen Unis und kam deshalb 2010 extra von Hessen nach Leipzig. Heute fühlt er sich betrogen, denn das Studienparadies im Osten wird es bald nicht mehr geben. Die Unis bauen massiv Stellen ab. Mehr dazu gleich. Und das sind unsere weiteren Themen. Hitlers willige Professoren, wie deutsche Unis ihre NS-Vergangenheit aufarbeiten. Studieren mit MOOCs, was Bildungsexperten von den neuen Online-Kursen aus den USA halten. Energiewende und Radwandern, was eine argentinische Wissenschaftlerin von Deutschland lernen möchte. Und Angst vor einem neuen Kalten Krieg, wie ein ukrainischer Student den Konflikt um seine Heimat erlebt. Schulden in Milliardenhöhe, Korruption, steigende Preise und über dem Land schwebt die Kriegsgefahr. Voller Sorge blickt die ganze Welt auf die Ukraine, um die ein Kampf zwischen den Westmächten und Russland ausgebrochen ist. Ein Großteil der Ukrainer, darunter auch viele Studenten, haben für eine enge Anbindung ihres Landes an die Europäische Union gekämpft. Andere wollen sich Russland anschließen und demonstrieren gewaltsam dafür. Eine schwierige Situation, auch für den ukrainischen Studenten Stanislav Kotowitsch. Er studiert seit Oktober in Saarbrücken und ihn habe ich gefragt, ob er sich große Sorgen um seine Kommilitonen und seine Familie macht.
Ja klar, ich könnte schon mal sagen, dass ich und meine Familie sind darüber sehr besorgt, was zum Beispiel auch jetzt in der Osten der Ukraine passiert, weil die Ziele, die von den Protestanten während der Ereignisse im Februar waren zwar erreicht, was Beseitigung von Präsidenten Janukowitsch angeht, aber noch weiter existiert die Gefahr der Invasion seitens Russlands und naja auch die Gefahr der Föderalisation seitens der Protestanten im Osten der Ukraine. Und die Regierung hat leider nicht so eine klare Stellung gegen diese Ereignisse und wir können das noch nicht sicher sagen, wie das alles beenden wird.
Im Mai soll ja eine neue Regierung in der Ukraine gewählt werden. Was erwarten Sie, aber auch andere Studierende konkret von den Politikern?
Erwarten ist vor allem die Verringerung des Korruptionsausmaßes. Weiter, naja, natürlich die Steigerung des Lebensniveaus, was die sozialen Aspekte angeht, weil die Wirtschaftslage sowie auch die soziale Lage der Bevölkerung der Ukraine jetzt in einer tiefer Krise sich befindet. Was ja auch zu den neuen Erwartungen, die in der kurzen Zeit relevant und wichtig für uns geworden ist, ist die Vertiefung und Ausbau der Partnerschaft mit der EU, aber ja auch die bessere Vertretung der Interessen unseres Landes auf der internationalen Ebene sowie Schutz der nationalen Interessen, insbesondere in Bezug auf die Fragen, die zum Beispiel die Beziehungen mit Russland angehen.
Die Europäische Union, auf die Sie setzen, die will die Ukraine ja finanziell unterstützen, verlangt dafür aber auch Reformen, vor allem den Kampf gegen Korruption und Vetternwirtschaft. Sie erwähnten es gerade auch schon. Wie stark sind davon eigentlich die Hochschulen betroffen von dieser Korruption?
Meine Einschätzung sowie Einschätzung meiner Kommilitonen, mit denen ich schon ziemlich oft dieses Thema besprochen habe, ist so, dass das Korruptionsniveau an den ukrainischen Hochschulen ja, ziemlich hoch ist, aber die Situation sieht so aus, dass, wie gesagt, die Nachfrage weckt das Angebot. Dass in mehreren Fällen ist das nicht der Fall, dass die Professoren oder andere Angestellten der Uni von den Studenten das direkt verlangen. Aber wenn die Studierenden zum Beispiel nicht imstande sind, selbstständig die Prüfungen abzulegen oder ja, wenn sie bestimmte Probleme ja mit dem Studium haben, dann können sie schon mit Geldschmieren diese Fragen lösen, mit der Hilfe von den Professoren der bestimmten Angestellten. Und eigentlich damit können wir das Korruptionsniveau in den Unis leider als ziemlich hoch einschätzen.
Die Studenten galten ja als Rückgrat der Demonstrationen für die Westorientierung der Ukraine. Gab es da eigentlich auch Probleme anschließend bei denjenigen, die mitdemonstriert haben an ihren Hochschulen? Sprich, haben ihnen da die Professoren und die Universitätsleitungen Probleme gemacht?
was die Unis in Kiew zum Beispiel angeht, so haben ziemlich viele Unis die Studenten sogar unterstützt bei der Teilnahme an den Demonstrationen sowie Protesten. Ich habe sogar von einigen von meinen Kommilitonen gehört, dass wenn die an den Protesten teilgenommen haben und dadurch Probleme mit den Terminen für die Prüfungen hatten, dann hat die Uni ihnen geholfen, diese Probleme zu lösen. Was zum Beispiel aber die Studierenden in der Ostukraine angeht, insbesondere in meiner Stadt zum Beispiel, so könnte man die Reaktion der Unis als eher neutral einschätzen, obwohl einige Studierenden schon bedroht wurden, dass falls sie zu aktiv sich in diesen Ereignissen beteiligen, dann könnten sie schon Probleme mit dem Studium haben. Aber in dem Moment haben ja fast keine Studenten darunter gelitten, würde ich sagen.
Wie groß ist eigentlich das Interesse ukrainischer Studenten in der derzeitigen verworrenen politischen Situation an Austauschprogrammen? Wo wollen die meisten gerne hin?
Die größte Interesse der ukrainischen Studierenden bei der Frage von Austauschprogrammen liegt momentan an Polen, aber ja auch Deutschland und ja auch Amerika.
Ist denn die Unzufriedenheit sehr groß unter den Studenten, was ihre eigenen Hochschulen anbelangt? Sprich, träumen sehr viele davon, wirklich wegzugehen?
Ich würde sagen, nicht alle meine Kommilitonen sind von der Idee begeistert, nach Ausland für immer zu gehen oder sowas Ähnliches. Aber ganz viele hätten schon sehr gerne die Möglichkeit, die Erfahrung von dem Studium an einer ausländischen Uni zu haben.
Welche Zukunft sehen Sie eigentlich für sich persönlich? Möchten Sie nach dem Studium zurückgehen in die Ukraine oder planen Sie auch erstmal in Deutschland zu bleiben, vielleicht sogar für immer, wenn es geht?
Was meine Pläne für die Zukunft angeht, vor allem habe ich schon mir ein paar Gedanken darüber gemacht, dass ich wahrscheinlich weiter in Deutschland mit der Promotion probieren könnte. Wenn es aber auch um das Zurückkehren in die Ukraine gehen würde, dann würde ich sagen, dass mein zukünftiger Job eher mit irgendwelcher internationalen Organisation verbunden werden könnte.
Ein sorgenvoller Blick auf die Ukraine und die eigene berufliche Zukunft in seiner Heimat, das war der Stipendiat des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, Stanislav Kotowitsch. Danke für das Gespräch. Studieren in Fernost, so heißt eine Kampagne, die nicht etwa für ein Auslandssemester in Asien wirbt, sondern für ein Studium an einer ostdeutschen Universität. Wir haben in Studio DW schon darüber berichtet, wie gut es sich im Osten studieren lässt, wo die Mieten niedrig sind, die Professoren mehr Zeit für ihre Studenten haben und es kaum Zulassungsbeschränkungen fürs Studium gibt. Nach einer aktuellen Studie nämlich ist mittlerweile jeder zweite Studiengang in Deutschland mit einem sogenannten Numerus Clausus belegt. Das heißt, die Bewerber brauchen sehr gute Abiturnoten, um einen Studienplatz zu bekommen. Doch nun werden die Studenten aus dem ostdeutschen Schlaraffenland vertrieben. Denn die Hochschulen müssen sparen und planen einen massiven Stellenabbau. Das ärgert nicht nur Henrik Hoffmann, der für sein Jurastudium extra von Hessen nach Leipzig umgezogen ist.
Das Thema ist im Moment das heißeste, was wir auf dem Campus haben. Es gibt einen langfristigen Stellenabbau von insgesamt 1042 Stellen an den Hochschulen in Sachsen. Und das Renommee und der Ruf der Universität Leipzig steht mit den Stellenkürzungen auf jeden Fall in Gefahr.
Fast jede Leipziger Fakultät muss Stellen einsparen. Besonders betroffen sind die Archäologen und die Theaterwissenschaftler. Denn ihre Institute sollen gleich ganz geschlossen werden. So hat es die Uni-Rektorin festgelegt. Die Studierenden sind geschockt und protestieren wöchentlich in der Innenstadt. Eva Döhne vom Fachschaftsrat verteilt Flyer.
Eine Art von Bildungspolitik, die gemacht wird, wo gesagt wird, da darf gestrichen werden, kürzen in der Bildung. Gerade in Sachsen, wo Städte wie Dresden und auch Leipzig ja gerade florieren, weil junge Leute dahin ziehen, die da studieren wollen. Das Rektorat hat das relativ hinterhältig, überfallartig uns mitgeteilt. Ist ja auch strategisch vom Rektorat so gedacht, dass es nicht so laut wird. Das Gegenteil ist der Fall. Die Stimmung ist relativ gut. Ich glaube, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir sie halten und planen, ganz stark ins neue Semester einzusteigen.
Die Unileitung wehrt sich. Man setze nur um, was das Spardiktat des Sächsischen Landtages vorgibt, betont Rektorin Beate Schücking.
Wir haben Profillinien der Universität in einem aufwendigen Verfahren erarbeitet. Die sind jetzt vom Senat beschlossen und es gibt auch gar keine Alternative dazu. Wenn an der Universität so viele Stellen eingespart werden müssen, die Theaterwissenschaften werden für uns ein Luxus, den wir uns nicht mehr leisten können.
Seit Jahren wird an den sächsischen Hochschulen kontinuierlich gekürzt. Allein die Uni Leipzig hat in den letzten 2 Jahrzehnten über 500 Stellen verloren. Und das trotz steigender Studierendenzahlen, auch aus dem Ausland. Die von Politikern und Bildungsexperten gewollte internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Universitäten könnte unter dem Stellenabbau allerdings leiden. Im Dresdner Wissenschaftsministerium, dem SMWK, verkauft man den Stellenabbau als zwingenden Schritt. Ab 2019 gibt es keine zusätzlichen finanziellen Mittel mehr aus Steuergeldern über den sogenannten Solidarpakt zwischen Ost- und Westdeutschland, der nach der Wiedervereinigung eingeführt wurde. Alle müssten nun sparen, so SMWK-Sprecherin Annette Hofmann, demzufolge auch die Hochschulen.
Wir schauen auf zurückgehende Bevölkerungszahlen, zurückgehende Einnahmen des Staates. Die Staatsregierung hat sich zu einem gewissen Stellenabbau verpflichtet.
Um Studiengänge mit besonders hohen Studierendenzahlen zu finanzieren, bekommen die Universitäten vom Ministerium bis 2016 befristete sogenannte Überlastmittel. Das alles kaschiere allerdings nur die zukünftigen Probleme über 2017 hinaus, so Beate Schücking.
Die Frage wird sein, in welchem Umfang werden sich die ostdeutschen Länder Bildung und Wissenschaft zukünftig leisten können, wollen, sollen. Das sind schon politische Entscheidungen. Ja? Und wenn der Landtagsbeschluss nicht korrigiert wird, wird es da für viele Hochschulen hier im Lande sehr traurig aussehen.
2015 soll nun wenigstens evaluiert werden, wie die tatsächlichen Studierendenzahlen aussehen und ob sie noch zur Prognose passen, auf der die Stellenkürzungen basieren. Gleichzeitig kommt auch die Kampagne Studieren in Fernost auf den Prüfstand und, falls der Abbau nicht gestoppt wird, so Jurastudent Henrik Hofmann, solle man sie doch bitte einfach einstellen.
Wir können auch nicht ganz nachvollziehen, warum die Kampagne in der jetzigen Situation in Sachsen und in allen ostdeutschen Bundesländern noch weitergeführt wird. Das ist eigentlich unnütz.
Sparen statt gut studieren. Ronny Arnold war das über den Stellenabbau an den sächsischen Unis. Entlassungen von Hochschulmitarbeitern hat es zu allen Zeiten gegeben. Doch vor 80 Jahren war in Deutschland vor allem eine Gruppe davon betroffen: jüdische Professoren und Dozenten. Aber damit nicht genug. Deutsche Wissenschaftler stellten sich offen hinter das NS-Regime und seine Rassenpolitik. Jahrzehntelang verharmlosten die Unis ihre dunkle nationalsozialistische Vergangenheit. Erst seit einigen Jahren stellen sie sich ihr. Bianca Schröder über den Trend zur Geschichtsaufarbeitung.
Moritz Borchert, Pionier der Neurochirurgie. Paul Lazarus, Mitbegründer der Strahlenforschung. Wilhelm S. Feldberg, ein bedeutender Hirnforscher. Geschätzte Mitarbeiter der Charité, bis die Klinik sie 1933 als Juden entließ. Ihre und weitere Biografien stehen auf einer Gedenksäule, die die Charité, Europas größtes Universitätsklinikum, vor einigen Wochen aufgestellt hat. Die Säule ist Teil eines größeren Projektes mit dem Titel Gedenkort Charité. Die Charité ist nicht die einzige Forschungseinrichtung, die sich erst jetzt systematisch mit ihrer eigenen Rolle in der Zeit des Nationalsozialismus befasst. Zwar entstanden schon in den 70er Jahren Studien über Universitäten, doch waren diese dem Engagement einzelner Wissenschaftler zu verdanken. Erst seit Ende der 90er Jahre sind Hochschulen selbst aktiv. Warum erst so spät? Der Berliner Wissenschaftshistoriker Rüdiger vom Bruch, der sich seit vielen Jahren mit der NS-Vergangenheit deutscher Hochschulen beschäftigt, hat eine Erklärung.
Weil zum Teil verehrte Lehrerpersönlichkeiten betroffen waren, wo man sich nicht getraut hat, Fragen zu stellen. Ein Punkt, den wir immer wieder in allen möglichen Fächern haben, dass die sogenannten oder vermeintlichen Lichtgestalten des Faches sich scheinbar mit NS-Ideologie und Verbrechen nichts zu tun hatten, dass die sehr viel mehr betroffen waren, als man denken kann.
Die Wissenschaft hielt lange Zeit an der Legende fest, sie habe sich nicht in die NS-Ideologie verstricken lassen. Dabei zeigten viele Wissenschaftler früh Sympathie mit den Nazis und stellten sich in den Dienst des Regimes. Auch an der Charité fanden Rassenforschung, Menschenversuche und Zwangssterilisationen statt. Als eine der ersten Wissenschaftseinrichtungen ließ 1997 die Max-Planck-Gesellschaft eine Arbeitsgruppe zur Erforschung ihrer eigenen Vergangenheit einrichten.
Das war, glaube ich, ein ganz entscheidender Durchbruch. Und dann kam auf breiterer Front, dass andere Institutionen und Unternehmen gesagt haben, wir wollen uns zur Vergangenheit stellen.
Der Medizinhistoriker Udo Schagen vom Fachbereich Medizingeschichte der Charité betreut das Projekt Gedenkort Charité. Für die Gedenksäulen hat er die Namen von Mitarbeitern der Charité zusammengetragen, die nach 1933 geächtet, entlassen und vertrieben wurden. Die Recherche sei noch längst nicht abgeschlossen, sagt Schagen.
Wir wissen inzwischen von weit über 180 jüdischen Dozenten und Professoren. Darunter sind nur sehr wenige Assistenten Und wir wissen auch nicht, wie viele Jüdinnen und Juden aus den Pflegeberufen entlassen wurden. Das waren mit Sicherheit mehr als doppelt so viele, weil traditionell im ärztlichen und in den Pflegeberufen die Zahl der jüdischen Mitarbeiter sehr hoch war.
Dass sich Studierende heute auch mit dem Verhalten von Ärzten im Dritten Reich auseinandersetzen, ist für Charité-Chef Einhäupel ein wichtiger Teil der Ausbildung in medizinischer Ethik.
Wir sind überzeugt davon, dass solche Verstöße häufig beginnen mit einer kleinen Verschiebung von ethischen Normen. Und man muss sich frühzeitig darüber klar werden, dass das der erste Schritt in eine Entwicklung sein kann, die dann unter Umständen sogar mal historische Dimensionen annehmen kann, wie das eben im Dritten Reich der Fall gewesen ist.
Das Projekt Gedenkort Charité soll deshalb nicht nur an die Vertriebenen erinnern, sondern auch einer neuen Generation von Ärzten als Mahnung dienen.
Schon mal den Begriff MOOCs gehört? Wenn nicht, dann wird es höchste Zeit. MOOCs ist die Abkürzung für Massive Open Online Courses, also für ein komplettes Studienangebot im Netz. Die akademischen Kurse sind in den USA sehr beliebt und werden inzwischen von Universitäten wie Harvard oder Stanford weltweit auf Internetplattformen angeboten. Der Trend schwappt nun auch nach Deutschland. Doch hierzulande sind Bildungsforscher skeptisch, ob sich mit den MOOCs tatsächlich erfolgreich studieren lässt. Alexandra Stolz hat sie sich für uns mal näher angesehen.
Als Ergänzung zum Präsenzstudium werden in den kommenden Semestern an vielen deutschen Universitäten MOOCs angeboten. Beispielsweise in Tübingen, Passau und München. Es sind aber keine kompletten Online-Kurse, wie in den USA teilweise üblich. Der Kontakt zum Dozenten soll nicht nur virtuell stattfinden. Professor Dr. Heinrich Bartz beschäftigt sich mit Bildungsforschung und E-Learning an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Er glaubt nicht, dass es in Deutschland so weit kommen wird, dass die Präsenzlehre vollständig durch Online-Kurse ersetzt wird.
Wahrscheinlich ist es tatsächlich eine der vielen Revolutionen, die ausgerufen werden, aber trotzdem nicht stattfinden. Das haben wir ja öfter. Insgesamt haben wir schon eine Entwicklung, wo technisch und internetbasierte Lernformate immer wichtiger werden. Aber sie werden nie das klassische Lernen, klassischen Lehrbetrieb an Universitäten ersetzen. Sie werden ihn ergänzen, flankieren, bereichern.
So ist es auch bei Ilja. Der 22-jährige Student belegte neben seinem eigentlichen Studium schon mehrere MOOCs an der Stanford University. Auf sein reguläres Studium in Deutschland konnte er die Kurse nicht anrechnen lassen. Trotzdem fand er die Angebote toll.
Die Erfahrungen, die ich damit gesammelt habe, waren in der Regel positiv. Teilweise sind diese Kurse darauf ausgelegt, dass Anfänger damit ganz gut zurechtkommen. Es werden regelmäßig Fragen gestellt, sodass man immer bei der Sache bleibt. Und ansonsten gab es auch teilweise Foren, bei denen man sich austauschen konnte. Das fand ich auch gut.
Während die Vorlesungen und Seminare, die über das Internet angeboten werden, in Deutschland noch in den Kinderschuhen stecken, sind sie in den USA bereits weit verbreitet. Dort melden sich Kritiker zu Wort, denn die MOOCs zeigen einige Schwachstellen. Weniger als 10% der zugeschalteten Studenten führen einen Kurs online auch zu Ende. Hohe Abbruchraten sind die Regel. Findet ein Seminar nur online statt, ohne persönlichen Kontakt mit Kommilitonen und Dozenten, fühlen sich die Studierenden isoliert. Heiner Bartz relativiert jedoch.
Also Abbruchquoten sind in allen Bildungseinrichtungen vorhanden und die sind mal höher und mal niedriger. Wir haben auch beim normalen Präsenzstudium haben wir Abbruchquoten, die zum Teil an die 50%-Grenze herankommen. Also von daher muss man da auch vorsichtig sein, das jetzt überzubewerten, Abbruchquoten. Zumal bei Abbruchquoten ja auch diejenigen mitgezählt werden, die interessehalber einfach mal reingeklickt haben.
Für Experten steht fest, das Angebot der MOOCs muss überarbeitet werden. Sowohl technisch als auch vom Konzept her. Ilja hofft, dass zukünftig zum Beispiel Einführungsveranstaltungen an den Unis per Video gezeigt werden. Das gesparte Geld könne dann in betreute Präsenzübungen investiert werden. Außerdem freut er sich über die Möglichkeit, durch MOOCs in andere Studienfächer hineinzuschnuppern. Im Präsenzstudium sei dies nicht so einfach möglich, meint er, da sich Veranstaltungen häufig überschneiden. Deswegen nutzt er auch weiterhin die Chance, Online-Veranstaltungen zu sehen. Und er würde auch auf Angebote deutscher Universitäten zugreifen.
Ich würde, sofern ich das Gefühl habe, dass mir was Sinnvolles vermittelt wird, dass da ein Mehrwert entsteht, würde ich solche Angebote auch wahrnehmen.
Noch sind MOOCs in der deutschen Universitätslandschaft kein fester Bestandteil. In Tübingen, Passau und München wird man sehen, ob die neuen Online-Angebote von den Studierenden angenommen werden.
Eine Vorlesung im Netz anschauen, warum nicht? Schließlich ist Margarita Balmaceda selten ohne ihren Laptop unterwegs. Und die Argentinierin ist stets offen für Neues. Das hat sie weit gebracht. Sie lehrt als Professorin in den USA, ist aber auch viel in Osteuropa unterwegs. Seit sie für einen Forschungsaufenthalt in Berlin war, lässt sie die Stadt und die deutsche Kultur nicht mehr los. Für unsere Reihe zurück in die Heimat, Deutschland im Gepäck, hat Tim Wiese, die Wissenschaftlerin, in ihrem Berliner Lieblingscafé getroffen.
Die Finger von Margarita Balmaceda fliegen über die Tastatur ihres Laptops. Die Politikwissenschaftlerin sitzt in ihrem Lieblingscafé in der Bergmannstraße im Berliner Bezirk Kreuzberg.
Ich komme hier jedes Morgen um 8 Uhr, bleibe bis 12 oder 1. Und für mich das Café ist ein Teil des öffentlichen Lebens, aber auch ein Ort, wo ich mich zurückziehen kann. Und ich kann ein bisschen Teil von der Welt haben. Und das finde ich sehr schön, diese spezielle Kombination.
Die Professorin genießt es, durch die Fenster das Leben draußen auf der beliebten Straße zu beobachten. Hier gibt es viele Restaurants, Coffeeshops und Szeneläden. Junge Familien, Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, gleichgeschlechtliche Paare schlendern am Café vorbei. Bunte Vielfalt.
Und das gefällt mir sehr. Ich war auch in Finnland vor 16 Monaten. Und da ist es ganz gut, aber so eine Vielfalt gibt es nicht. Und diese Vielfalt ist für mich sehr interessant.
Die gebürtige Argentinierin lehrt Außenpolitik und internationale Beziehungen an der Seton Hall University in New Jersey. Außerdem ist sie am Harvard-Institut für ukrainische Forschung tätig. Auch in Deutschland konnte sie schon öfter dank verschiedener Stipendien wissenschaftlich arbeiten.
Was anders in Deutschland ist, dass die Leute und die Wissenschaftler viel Wert auf langfristige Kontakte setzen. Und meine erste Stipendium in Deutschland, das war in Mannheim. Und diese Kontakte, sie sind die besten Kontakte, die ich je in meinem Leben geschafft habe. Und die fortsetzen sich bis heute.
Stipendien haben die Wissenschaftlerin bereits in zahlreiche Länder geführt, zum Beispiel nach Finnland und Ungarn. In Deutschland hat ihr neben der Humboldt-Stiftung und dem Mannheimer Zentrum für europäische Sozialforschung die Krupp-Stiftung einen Forschungsaufenthalt ermöglicht. Die Einrichtung setzt sich für die Verständigung mit Russland ein. Die Beziehungen der ehemaligen Staaten der UdSSR stehen im Fokus der wissenschaftlichen Arbeit von Margarita Balmaceda. Besonders interessiert sie sich für energiepolitische Aspekte. Hier bekommt sie in Deutschland viele Impulse.
Wenn wir sprechen über Energiefragen, Deutschland ist hier Vorreiter, ja, der Energiewende. Insbesondere wenn es geht um die Atomausstiegspolitik, nachhaltige Energie und so weiter. Das ist ein großes Impuls.
Außerdem schätzt die Professorin den Austausch mit deutschen Wissenschaftlern.
Zum Beispiel an der Stiftung Wissenschaft und Politik, wo ich jetzt mein Stipendium habe. Es gibt eine wunderbare Kombination von Forschern, die über die energieabhängigen Länder der ehemaligen Sowjetunion arbeiten, aber auch wunderbare Leute, die über Energiefragen an globalen Ebene arbeiten. So eine Kombination von Expertise gibt es kaum anderes.
Der Blick der Professorin fällt auf ein Fahrrad, das vor dem Café steht. Sie lächelt, denn auch privat haben die Aufenthalte in Deutschland das Leben der Politologin bereichert. Hier hat sie eine besondere Leidenschaft entdeckt: Radwandern. Zum Willkommenspaket der Humboldt-Stiftung vor einigen Jahren gehörte nämlich ein Radwanderführer.
Damals wusste ich nicht, was ist das. Und als ich zum ersten Mal kam, 2001, ich habe ein Fahrrad gekauft und habe begonnen, alles zu erfahren. Und das ist fantastisch. So eine Infrastruktur gibt es in kaum anderen Land.
Die Politikwissenschaftlerin hat schon über 4000 Kilometer mit dem Fahrrad durch Deutschland zurückgelegt. Mittlerweile organisiert Margarita Balmaceda sogar zu Hause in den USA Radwandertouren für Harvard-Alumni.
So etwas kannten die Leute nicht vorher und alle sind sehr glücklich. Ja, so das würde ich sagen, das habe ich von Deutschland mitgebracht.
Den nächsten Ausflug in Deutschland hat die Professorin bereits geplant. Sie will in die Hansestadt Bremen fahren. Für heute geht es aber erst einmal zurück in ihre Wohnung, mitten durch das vielfältige Leben, das die Professorin in Berlin so mag.
Auf Wiedersehen, hasta luego. Bye.
Und bevor ich nun auch bye sage, noch der Hinweis auf unsere nächste Sendung. Da geht's dann unter anderem um die Berliner Heroes. Diese Initiative von Studenten und Auszubildenden diskutiert in Schulen mit muslimischen Jugendlichen über Ehre, Gleichberechtigung und Menschenrechte. Mehr dazu dann wieder mit Svenja Üing. Auf Wiedersehen, hasta luego und bye, sagt Sabine Damaschke.